ein Ziel, viele Wege. Das haben wir so als Frage über diesen Gottesdienst gestellt. Und das hat einen Hintergrund, dass diese Fragen überhaupt so im Raum sind, dass die so doch verstärkt gestellt werden. Ich will es mal so sagen, wir leben in einer Zeit, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Also wenn wir ziemlich lange zurückgehen, da wusste jeder, was er wird, weil der Sohn vom Schuster Schuster wurde und der Sohn vom Räuberhauptmann wurde Räuberhauptmann und so weiter. Der Sohn vom Bauern wurde Bauern und da gab es keine komischen Fragebögen und auch keine Zweifel und auch keine Freiheit. Das hat ja immer zwei Seiten. Und das setzt sich in viele Dinge fort. Und heute sind viele Dinge, die irgendwann mal völlig klar waren, die immer wieder neu begründet werden müssen. Das ist nicht einfach eben so, sondern, ja, warum ist denn das so? Ich habe das in der Schule gelernt, alles zu hinterfragen. Das war eigentlich so das Wesentliche, was uns beigebracht wurde. Ich hatte einen Gemeinschaftskundelehrer, das war ein ganz ertragreiches Fach, Leistungskurs Gemeinschaftskunde, und der brachte uns, wenn er keine Lust hatte auf Unterricht, ein paar Statistiken mit aus dem Dierke-Weltatlas und sagte, so mit etwas gelangweilter Miene, können Sie das mal kritisieren? Weil seine Grundthese war, alle Statistiken sind getürkt, also können Sie das mal kritisieren? Alles hinterfragen, das war der wesentliche Ertrag. Und die Frage ist dann, wer hinterfragt zum Beispiel diesen Lehrer oder diese Einstellung? Also es gibt keine Autoritäten mehr, die einfach so sagen, wo es lang geht. In der Wirtschaft findet man die nicht. Die Politik demontiert sich gerade selbst. Und die Kirchen haben sich in den letzten Monaten auch alle Mühe gegeben, das Vertrauen, was sie noch hatten, zu verspielen. Das kann man ja mal so ganz nüchtern sagen. Es gibt ja immer diese Statistiken, wem vertrauen sie am meisten? Und da ist generell, sind eigentlich fast alle irgendwie auf dem Weg nach Süden sozusagen, nach unten. So, und das führt zu einer gewissen Desorientierung. Also, wo geht es denn überhaupt lang? Es ist nicht mehr so klar. Es gibt nicht mehr die ganz festen Leitplanken. Aber es gibt natürlich auch eine Chance, dass man neu fragen kann. Wo stehe ich denn? Was glaube ich denn? Was ist mir denn wichtig? Und ich bin nicht automatisch in dem drin, was meine Eltern schon immer gesagt haben, was meine Freunde sagen, was meine Lehrer sagen, sondern ich kann es prüfen und ich kann mir eine eigene Meinung bilden. Und das ist natürlich eine Freiheit, die auch heute in vielen Teilen der Welt Leute nicht haben. Wir erleben es gerade, was in Nordafrika passiert, wo Menschen erschossen werden dafür, dass sie sich erlauben, eine andere Meinung zu haben als die Herrschende. Also, da ist eine Freiheit auch reingekommen. Ich glaube, das können wir nur begrüßen. Aber manchmal scheint mir, dass diese Verunsicherung so stark ist, dass es nicht nur so ist, dass Leute kaum noch feste Überzeugungen haben, sondern dass die feste Überzeugungen vertreten, dann schon verdächtig sind. Ja, kennt ihr das? Also da ist jemand, der ganz fest überzeugt ist davon, was er tut oder was er glaubt oder wo es lang geht. Und das macht einen irgendwie misstrauisch. Also sicher kann sich doch keiner sein. Na, da muss doch irgendwas dahinter sein. Und da gab es einen Politiker, der ausgesprochen aufrichtig erschien und geradlinig und hat gesagt, der ist nicht so wie alle anderen. Und Kommentatoren, auch die ihn mochten, haben immer schon geschrieben, mal gucken, wie lange er das durchhält. Und ja, die letzten Tage sind voll. Man kann das, ich will das nicht im Einzelnen diskutieren, das kann man ja von verschiedenen Seiten betrachten. Aber da, wo jemand feste Überzeugungen hat, das ist irgendwie verdächtig. Ist das nicht irgendwie, und das große Schlagwort ist, dann ist das nicht irgendwie fundamentalistisch. Wenn einer sagt, so und nicht anders. Und eine Freikirche, die sich öffentlich evangelikal nennt, ist da ganz schnell auch auf der Liste von irgendwelchen verdächtigen Gruppen. Und es ist eben eine Frage nicht nur an Christen, sondern generell an Religion, in welcher Form auch immer. Und das geht dann noch eine Spur tiefer. Nicht nur, ich weiß nicht so genau, sondern sind nicht die Religionen eigentlich ein Hindernis für den Weltfrieden? Da gibt es Leute, die ja sehr erfolgreich mit dieser These unterwegs sind. gerade die monotheistischen Religionen, wird dann gesagt, die sagen nur ein Gott, und zwar unserer, die sind nicht dialogfähig darin, dass sie das so klar sagen, und damit sind sie eigentlich gefährlich, selbst wenn sie ganz lieb tun. Und es ist eine Tatsache, dass Religion oft eine Quelle des Unfriedens war und ist. Und ich muss nicht die Beispiele auswalzen, die kennt ihr zur Genüge, angefangen von Hexenprozessen und Kreuzzügen über den Terror von Hindu-Nationalisten in Indien bis hin zu den Formen des Dschihad als heiligen Krieg heute. Und die Frage, die man natürlich stellen kann, ist das eine Abweichung, ist das eine Verirrung? Sind das also ein paar Bekloppte, die irgendwas falsch verstanden haben? Oder liegt diese Gewalt eigentlich im Wesen von Religion? Also ist das nicht eigentlich dadurch, dass Religion so dogmatisch ist, sagt, so ist es und nicht so, ist da nicht schon die Saat für, und nicht jeder bindet sich dann eine Bombe um den Bauch, aber im Prinzip ist da schon diese Abgrenzung, die gefährlich ist. Also da ist jemand, der behauptet, ich habe die Wahrheit und du nicht, und da ist schon eine Arroganz drin, da ist eine Überheblichkeit gegenüber den anderen. Das ist einfach, ich denke, begegnet euch oft, vielleicht sind das Gedanken, die ihr selber habt, oder vielleicht sind das Gedanken, die euch auch in Gesprächen begegnen, oder spätestens, wenn es in irgendeiner Talkshow um Religion geht, dann hat man genau diese Thesen auf dem Tisch. Und dann ist die Frage, ja, wie geht man dann weiter? Und es gibt starke Forderungen, dass gesagt wird, also man darf ja ein bisschen religiös sein, das ist okay, wenn dir das hilft, ist das schön für dich, will dir auch keiner wegnehmen, aber bitte behaupte doch nicht, dass dein Glaube jetzt der einzig wahre wäre, den alle anderen auch haben müssen. Also lass uns bitte in Ruhe damit, mit deinem Exklusivanspruch. Und dahinter steht auch wiederum eine Überzeugung davon, wie es sich verhält mit Gott und mit Religion. Da sagt jemand, der sagt, also bitte glaub, was du willst, ist mir egal. Ich glaube was anderes, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Der sagt damit, es ist egal, was man glaubt. Alle Religionen meinen irgendwie dasselbe. In den Details gibt es da Unterschiede, aber im Prinzip gehen die alle aufs gleiche Ziel hin. Das war genau unsere Frage. Ja? Ein Ziel, viele Wege, verschiedene Wege, die auf den gleichen Berg raufführen. Die glauben aber letztlich alle an denselben Gott. Und wichtig ist nicht, wie man im Einzelnen über Gott denkt, sondern wichtig ist dann doch, dass man ein anständiger Mensch ist. Ja, also wer vielleicht auch in der Schule Lessing gelesen hat, Ringparabel und so. Also du beweist dann letztlich, du kannst ja dann zeigen, wie gut deine Religion ist darin, wie anständig du bist und wie moralisch. Ich finde es nachvollziehbar, so auf solche Gedanken zu kommen, gerade wenn man sich diese Welt anguckt. Das hat ja auch was Freundliches, wenn man sagt, okay, du machst deins, ich mach meins. Aber abgesehen davon, dass ich Christ bin und das schon von daher doch anders sehen muss, und dazu komme ich gleich noch. Aber abgesehen davon, mir ist nur wichtig, dass wir uns diesen Fragen wirklich stellen und nicht die sofort wegwischen. Wir haben schon lauter Lieder gesungen, die das Gegenteil sagen. Ne? Ist euch aufgefallen, aber lasst uns das auch hinterfragen. Okay, was machen wir da eigentlich? Also, ich habe eine andere Grundüberzeugung, aber ich bin auch überzeugt, dass diese Gedanken, so sympathisch sie vielleicht dem einen oder anderen sind, einfach nicht haltbar sind. Dass sie logisch nicht funktionieren. Da muss man gar kein Christ oder Moslem oder irgendwas anderes sein. Sie sind auf Widersprüchen aufgebaut und fallen in sich zusammen. Ist meine Behauptung. Und ich versuche das ein bisschen deutlich zu machen. Ich habe ein paar Beispiele für euch. Ist heute ein bisschen anders als sonst. Ich gehe ein bisschen argumentativer vor. Weil es mir einfach wichtig ist, dieser Frage ein bisschen nachzugehen. Ich habe gelernt in diesen Wochen, dass man seine Quellen immer angeben soll. Ein Mann, der mir sehr geholfen hat, ist Timothy Keller, Pastor in einer großen Gemeinde in New York. Er hat da Gemeinde gegründet unter liberalen Skeptikern, die von Religion nichts wissen wollen. Alle haben gesagt, New York kannst du vergessen, das ist fast wie Deutschland für amerikanische Verhältnisse. Und er hat eine große Gemeinde inzwischen und hat ein Buch geschrieben, The Reason for God. ist inzwischen auf Deutsch erschienen, das habe ich aber nur auf Englisch, Warum Gott, vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit? Fragezeichen. Also auf Englisch, The Reason for God, Belief in an Age of Skepticism. Und er geht diesen Fragen sehr gründlich nach, auch anderen Fragen, der Frage nach dem Leid, der Frage, kann man die Bibel irgendwie ernst nehmen und so weiter. Ein sehr, also das Buch kann ich wirklich praktisch uneingeschränkt empfehlen, mache ich selten. So, also ein paar Argumente, die man bringen kann und von denen ich glaube, dass sie eigentlich nicht funktionieren. Es gibt Leute, die sagen, also wie arrogant kann man denn sein? Es gibt viele vernünftige, intelligente, anständige Menschen auf der Welt und viele von denen glauben was anderes als du und leben auch ein gutes Leben und vielleicht ein besseres als du in manchen Punkten. Und wie kannst du dann behaupten, dass du die einzige Wahrheit hast? So, damit muss man sich auseinandersetzen. Ein Problem dabei ist, also grundsätzlich würde ich absolut zustimmen, dass es viele Leute gibt, die a, intelligenter und b, auch moralisch geradliniger sind als ich, die vielleicht keine Christen sind. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Nur ich glaube, dass dieses Argument nicht funktioniert, denn es gibt eben auch viele Menschen, die sehr intelligent sind, die sehr moralisch hochstehend sind und die nicht glauben, dass alle Religionen gleich sind und die durchaus glauben, dass ihre Religion die einzig wahre ist. Und dann könnte man genauso sagen, das ist ja arrogant, zu sagen, dass die falsch liegen. Also man kann das drehen in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Die Wertschätzung für die Menschen, die ist ganz wichtig, aber dieses Argument funktioniert nicht. Das andere ist das, was ich schon eben geschildert habe, dass jemand sagt, die Unterschiede zwischen den Religionen sind unwichtig, wir glauben eigentlich alle an denselben Gott, Hauptsache man ist ein guter Mensch. Das Problem dabei, da geht jemand hin und macht mit einem Federstrich, streicht er alle zentralen Lehraussagen der verschiedenen Religionen durch. Also du kannst einen Moslem mal fragen, ob es ihm wichtig ist oder nicht so wichtig, dass Gott einer ist oder vielleicht doch drei in einem oder ob er noch einen Sohn hat oder ob er vielleicht nur ein Gedanke ist, wie im Buddhismus. Das wird dem Moslem möglicherweise nicht unwichtig sein und dem Christen genauso wenig. Und wenn du einen Buddhisten fragst, wie er denn seine Beziehung zu dem einen Gott lebt oder einen Hindu, dann wird er dich ziemlich fragend angucken, weil das im Buddhismus gibt es überhaupt keinen persönlichen Gott und im Hinduismus gibt es, ich glaube, 200 Millionen Götter. Also dann einfach zu sagen, die meinen eigentlich alle das Gleiche, ist aus meiner Sicht eine Form von Respektlosigkeit, weil ich das, was den Einzelnen wichtig ist, einfach überhaupt nicht ernst nehme. Und dann sage ich, die wollen ja auch alle zum gleichen Ziel. Christen erwarten, dass sie die Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus Christus verbringen. Das ist für einen Hindu kein besonders attraktives Ziel. Oder für einen Buddhisten, der hofft darauf, dass seine Seele irgendwann im Nirvana verlöscht und er aus dem Kreislauf des Leidens erlöst wird. Übrigens, Wiedergeburt ist für einen asiatischen Buddhisten oder Hindu kein besonders erstrebenswertes Ziel. Im Westen wird das so als die neue Chance verkauft. Das ist ein Missverständnis. Aber das nur am Rande. Also, ich kann nicht einfach sagen, das ist alles egal, was die einzelnen Religionen glauben. Und ich sage euch jetzt, was ich über die Religion glaube. Nämlich, Moral ist wichtiger als eine bestimmte Gottesvorstellung. Das ist ja auch eine Glaubensaussage. Also, ich bin nicht toleranter, wenn ich sage, das ist alles wurscht, sondern ich mache einfach eine Alternative, einen alternativen Verein auf und stehe in Konkurrenz zu den anderen Überzeugungen. Ja, versteht ihr? Ich muss heute ein bisschen die Denkkappe aufsetzen. Ne? Die These, dass Religion nur dazu da ist, die Ethik zu fördern, ja, ein anständiger Mensch zu sein, das kann man ja vertreten. Das ist ja jedem erlaubt, das zu denken, aber es ist einfach eine alternative Überzeugung zu, wir leben dazu, Gott zu verherrlichen. Aber ich kann nicht sagen, es ist kein Ausdruck des Respekts, wenn ich sage, es ist egal, ob Gott dreieinig ist oder nur einer und was ihr da alles macht, interessiert mich nicht. Die Argumente gehen immer wieder in eine ähnliche Richtung. Man kann auch ja argumentieren, ja, du glaubst das jetzt, ich glaube das jetzt, weil ich halt hier in Deutschland lebe und ich bin halt als hier in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und deshalb glaube ich das so. Wenn ich in Marokko geboren wäre, dann wäre ich eben Moslem und wäre total überzeugt davon. Und wenn ich in Indien geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Hindu und total überzeugt davon. Und das ist ja zunächst mal wichtig, seinen eigenen Standort zu kennen, zu wissen, wo man herkommt. Ja, und dass man so denkt, wie man denkt, hat nicht nur damit zu tun, dass man sich das gerade überlegt hat, sondern eben auch hat mit dem zu tun, was mich geprägt hat. Aber ich möchte doch sagen, zum einen, ich bin nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern in einem freundlich protestantisch distanzierten Elternhaus, was mit Glauben im engeren Sinn nicht so viel am Hut hatte. Man ist halt regelmäßig in die Kirche gegangen, also Weihnachten regelmäßig. Aber das habe ich nicht mit der Muttermilch eingesogen, sondern das war ein persönlicher Weg, den Gott mich dann als Teenager geführt hat. Also da funktioniert das Argument sozusagen schon nicht. Und das andere ist, wenn jetzt jemand, der also so eine relativistische oder pluralistische Position vertritt, damit argumentiert, du bist halt als Christ geboren und der andere als Moslem, kann man das wiederum umdrehen und sagen, du bist halt in New York geboren oder in Hamburg und deshalb denkst du so pluralistisch. Wenn du in Indonesien geboren wärst oder in Saudi-Arabien, dann würde das nicht deinem Kulturkreis entsprechen, so pluralistisch zu sein. Also du bist genauso kulturbedingt wie der andere. Ja? Also wie nochmal, das Argument fällt auf sich selbst zurück sozusagen. Es beweist schlicht nichts. Und dann gibt es noch ein schönes Bild, was gerne verwendet wird. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich Gautama Buddha im Gottesdienst hier zitiere. Da wird eigentlich gesagt, jede Religion hat halt einen Teilaspekt der Wahrheit, aber keiner hat die ganze Wahrheit und man muss im Dialog zusammenkommen, um irgendwie die Puzzleteile zusammenzubringen sozusagen. Auch wiederum ein sehr sympathisches Bild und dazu wird eine Geschichte erzählt, die also Buddha erzählt haben soll von einem König, der alle Blindgeborenen seiner Stadt zusammenholen ließ. Zu einem etwas makabren Zeitvertreib. Und zwar führte er diesen blinden Menschen einen Elefanten vor. Und die sollten den betasten und ihm dann hinterher sagen, wie ein Elefant denn nun aussieht. Und je nachdem, wo sie nun ihn gerade zu packen kriegten, sagte der eine Elefant, der ist ganz hart und spitz wie so ein Pflug. Ja, die hatten halt die Stoßzähne erwischt. Und der andere sagte, das ist eine lange Schlange. Und der andere sagte, ja, das ist halt ein Elefant, das ist was ganz, ein ganz kleines Ding wie so ein Pinsel. Und der andere sagte, das ist wie ein Baum. Also je nachdem, wo die halt angefasst haben. Ja, man kann das Spiel fortsetzen. Und zum Vergnügen dieses etwas seltsamen Königs aus der Geschichte fangen die Männer an, sich darum zu prügeln, wer nun recht hat. Ist der Elefant nun eine Schlange oder ein Baum? Ja. Und dann sagt der König, aha, also so, oder der Buddha sagt, so geht's dem, der halt nicht das ganze Bild sieht. Kann man auf viele Lebenslagen durchaus auch gewinnbringend anwenden, dieses Bild. Nur, wenn wir das jetzt auf Gott anwenden und sagen, jeder sieht nur einen Teil der Wahrheit, wer soll denn dann bitte schön der König sein? Der König kann ja sehen. Und der macht sich jetzt lustig über diese blinden Menschen. Wollen wir mal das Moralische ganz außen vor lassen. Aber wer hat denn diesen Standort außerhalb dieser Welt, zu sagen, aha, das ist das Gesamtbild. Ihr seid alle so kleine Deppen, die das nicht merken. Und eben, das ist 2000-jährige Kirchengeschichte, die haben das alles nicht kapiert. Da sind 1400 Jahre Islam, die haben es nicht gecheckt. Da sind 3000 Jahre Hinduismus, die haben es nicht kapiert. Aber ich sage euch jetzt, wie das Gesamtbild aussieht. Nämlich, es ist ein Elefant und der sieht so und so aus. Also, es ist eine ganz schön, das klingt erstmal so demütig, jeder hat nur einen Teil der Wahrheit. Aber eigentlich ist es ziemlich arrogant zu behaupten, ja, ich erzähle euch jetzt, wie es richtig ist. Und zwar ist das dieses Gesamtbild. Also es leuchtet uns ein, dass wir alle irgendwie nur einen Teil der Wahrheit sehen, aber es gibt niemanden, der die verschiedenen Weltanschauungen neutral beurteilen kann, der außerhalb steht. Weil auch ein Atheist hat ja eine Weltanschauung. Ja, auch jemand, der sagt, ja, ich verlasse mich nur auf wissenschaftliche Fakten. Der hat eben auch eine bestimmte Glaubensüberzeugung, zum Beispiel, dass es nur das gibt, was er wissenschaftlich nachweisen kann. Oder dass alles andere zumindest irrelevant ist. Ja, und da kann sich niemand ganz nach draußen begeben und sagen, ich bin jetzt neutral und habe damit nichts zu tun. Also, Was mache ich dann, wenn ich das behaupte? Ich stelle mich hin, ich leugne die Absolutheitsansprüche der verschiedenen Religionen und stelle selber einen neuen Absolutheitsanspruch auf und sage, so wie ich es sage, so ist es. Und dann wäre es mir um der intellektuellen Redlichkeit lieb, willen einfach lieb zu sagen, jeder Mensch, auch jeder säkulare Mensch, egal ob er religiös ist oder nicht, wie immer man religiös auch noch definiert, das Fass mache ich nicht auch noch auf, aber jeder Mensch hat bestimmte nicht beweisbare Glaubensüberzeugungen, auf denen er seine Gedanken aufbaut. Ein Christ sagt, ich glaube, dass Gott sich in Jesus Christus geoffenbart hat und dass die Bibel Gottes zuverlässiges Wort ist. Und darauf baue ich alles Weitere auf. Ein Moslem wird was anderes sagen und ein Naturalist wird wieder was anderes sagen. Aber das sind Grundlagen, die man normalerweise nicht beweisen kann. Man kann sagen, das finde ich plausibel oder das finde ich irgendwie seltsam. Aber jeder hat bestimmte Grundüberzeugungen und die er absolut vertritt. Das, so ist es. Und anders können wir gar nicht denken. Also wenn jemand sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, dann formuliert er damit ja eine absolute Wahrheit. Ja? Also die Katze beißt sich immer wieder in den Schwanz. Und meine Überzeugung ist, dass nicht feste Glaubensüberzeugungen in sich eine Gefahr für den Weltfrieden sind. Ich weiß, dass die meisten hier, dass ich hier gar nicht überzeugen muss, aber wie gesagt, ist mir wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen. Ich glaube auch nicht, dass feste Glaubensüberzeugungen den Dialog unmöglich machen. Ich glaube, die machen ihn überhaupt erst möglich. Es gab eine Begebenheit vor vielen Jahren, als Multikulti noch ein schillernder Begriff war, der die Leute begeistert hat. Da gab es irgendeine Dialogveranstaltung, da wurde die örtliche Moschee eingeladen und dann waren einige Kommunalpolitiker, um da Dialog zu treiben. Und die erklärten dann gleich am Anfang, dass sie ja vor Jahren aus der Kirche ausgetreten wären und Agnostiker wären. Und die anwesenden Muslime wären fast gegangen, weil sie gesagt haben, ja, worüber sollen wir dann diskutieren oder worüber sollen wir Dialog führen? Also da, wo jemand einen festen Standort hat, da kann man sich reiben, aber da kann man sich auch auseinandersetzen. Aber da kann man auch trotzdem friedlich miteinander umgehen. Die Frage ist nicht, ob ich feste Überzeugungen habe, sondern welche festen Überzeugungen ich habe. Ja, also wenn jemand ganz unerschütterlich, meinetwegen fundamentalistisch daran festhält, dass er keinem anderen Menschen Leid antun darf, dann würde man ihn wahrscheinlich nicht als eine Gefahr für den Weltfrieden sehen. Ja? Wenn er genauso fest davon überzeugt ist, dass Tiere wertvoller sind als Menschen, dann wird er möglicherweise, es gibt es ja immer mal wieder, anfangen, Tierversuchslabore zu bombardieren oder Metzgern aufzulauern oder was weiß ich. Es kommt darauf an, was du für Überzeugungen hast, die du dann gerne auch entschlossen vertrittst. Es gibt ja auch Situationen, wo jemand seine Überzeugung ändert. Auch das muss möglich sein. Aber die Frage ist erstmal, worauf baue ich auf? Wenn wir von Glaubensüberzeugungen sprechen, ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir sehen, man kann die ein bisschen analysieren, man kann die ein bisschen studieren von außen. Ich habe Anfang der Woche ein Seminar gehalten, wo ich über den Islam gelehrt habe und ich habe den Seminarteilnehmern gesagt, ich bin selber mit euch hier Mitreisender, weil ich auch mich nicht als so wahnsinnig kompetent fühle, aber lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Da kann man sich rantasten an vieles und versuchen zu verstehen. Aber wirklich wird man ein Glaubenssystem, eine Religion nur von innen verstehen können. Wenn du wirklich wissen willst, was ein Moslem empfindet, wenn er auf der Hajj ist, auf der Pilgerreise nach Mekka, dann reicht das nicht, wenn du 20 Tiefeninterviews führst, sondern dann musst du eigentlich konvertieren und selber dich auf den Weg machen. Und beim christlichen Glauben ist es genauso. Man kann und man soll eine Menge lernen, man kann die Bibel lesen, man kann einen Glaubensgrundkurs besuchen und viele andere gute Dinge tun, aber letztlich lernt man Gott nur kennen, wenn man dann wirklich diesen Schritt, also Gott, so wie wir ihn verstehen, wenn man diesen Schritt hineingeht und Ja dazu sagt. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Das ist ein herausforderndes Wort. Er sagt eben nicht, erstmal beweise ich dir das haarklein, dass das alles stimmt und dann kannst du deine Schlüsse ziehen, sondern er sagt, wenn du dich darauf einlässt, wenn du anfängst, nach Gottes Willen zu fragen und auf diesem Weg, den ich dir zeige, zu gehen, dann wirst du feststellen, ob ich richtig liege. Es ist ein Wagnis, sich auch darauf einzulassen, natürlich. Aber ich glaube, unter dem geht es nicht. Ich kann richtig kompetent einigermaßen über den christlichen Glauben reden und über keinen anderen. Und als Christ stelle ich fest, dass Christen in der Geschichte oft arrogant, überheblich, selbstherrlich aufgetreten sind. Das kann ich nicht leugnen. Das kann ich auch nicht auf irgendwelche anderen Konfessionen schieben oder frühere Jahrhunderte. Als die Christen im alten Rom nicht mehr selbst verfolgt wurden, haben sie sehr schnell den buchstäblichen Spieß umgedreht und haben angefangen, die anderen zu verfolgen. Das ist eine tragische Geschichte. Und dunkle Seiten gibt es bis heute. Und ich möchte sagen, wenn du hier bist und sagst, ja genau, das habe ich auch erlebt, da und da und da, Christen mich verletzt haben, dann will ich einfach stellvertretend sagen, bitte vergib. Das ist nicht der Weg, den Jesus uns gezeigt hat, den da Menschen gegangen sind offensichtlich. Und es tut mir leid. Aber bleib auch nicht da stehen, darum würde ich auch bitten. Das ist recht übrigens, wenn es meine Arroganz war und ich dich verletzt habe. Ja. Als Christen sollen wir das Wesen von Jesus Christus widerspiegeln. Wir sind oft oder immer wieder Zerspiegel, die ein verzerrtes Bild liefern. Und ich bin doch überzeugt, der christliche Glaube hat ein starkes Potenzial für ein gutes Miteinander, auch von zwischen Christen und Nichtchristen. Der sorgt auch für Streit. Eben, da wo jemand sich klar positioniert, da gibt es auch Widerstand, hat Jesus selbst schon gesagt. Aber ich glaube, er kann auch einen Beitrag zum Frieden liefern. Christen sehen die Gemeinsamkeiten mit allen Menschen. Sie sagen nicht, wir sind was völlig anderes. Sie glauben, wir sind alle im Bilde Gottes geschaffen und haben da alle ein Potenzial zum Guten, was oft über das hinausgeht, was wir selber glauben. Also da ist jemand, der glaubt, dass er eigentlich nur animalisch ist und nur ein höherer Primat oder so und kann sich trotzdem gut und moralisch verhalten, weil er im Bilde Gottes geschaffen ist. Und umgekehrt glauben Christen, dass die Rebellion gegen Gott, die Sünde, in jedem Menschen steckt und dass deshalb selbst Menschen, die eigentlich diesen lebendigen Gott kennen und ihm nachfolgen wollen, oft sich viel schlechter verhalten, als es ihr Glaube eigentlich sagt. Und das ist eine Ebene, glaube ich, wo man sich einfach in Demut und in Respekt begegnen kann. Man kann, hier ist nicht irgendjemand, der behauptet, er wäre der bessere Mensch. Darum geht es überhaupt nicht. Und Christen vertrauen nicht auf sich selbst, sondern auf die Gnade Gottes. Wir haben den Zugang zu Gott uns nicht verdient und wir können ihn uns nicht verdienen, sondern Gott hat uns als Rebellen, als Sünder angenommen in seiner Liebe. So wie er jeden Menschen annimmt, der zu ihm kommt. Nicht uns hat er angenommen und die anderen sind ihm nicht gut genug, sondern er hat frei Menschen erwählt. Und das hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Das sagt die Bibel sehr klar. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nicht uns hat er angenommen und die anderen können zur Hölle fahren, sondern wir haben jetzt einen Auftrag aneinander, an allen Menschen. Und was Gott uns geschenkt hat, das kann nie Grund für Arroganz oder ein Überlegenheitsgefühl sein. Wir sind die Elite. Nein, wir sind gerecht gesprochen, wir sind angenommen von Gott und das ist sein Geschenk. Und die Bibel sagt das an ein paar Stellen ganz ausdrücklich, um diesen Stolz schon rechtzeitig auszubremsen. Gott hat euch nicht erwählt, weil ihr so großartig seid, sondern im Gegenteil, weil ihr so klein und mickrig seid. Damit ganz klar ist, dass ihr euch nichts drauf einbilden könnt. Da kommt seine Liebe besonders gut zur Geltung, wenn er sogar euch annimmt und wenn er sogar mich annimmt. Das ist etwas umschrieben, was die Bibel an mehreren Stellen sagt. Und schließlich, wir glauben nicht an irgendwelche Glaubenssätze in allererster Linie, sondern wir glauben an eine Person. Christsein ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Und der sagt von sich selbst, ich erkläre euch die Wahrheit und die dürft ihr dann allen Menschen um die Ohren hauen, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Die Wahrheit ist nicht ein Konzept, sondern eine Person. Und das macht was damit, wie wir Wahrheit kennen können. Ja, das habe ich auch in der Schule schon erlebt, dass ein Lehrer sagte, ja, die Christen, die behaupten, sie hätten die Wahrheit gepachtet oder in der Tasche oder so. Und das, wie gesagt, es gibt diese arrogante Haltung, leider. Bei allen Menschen übrigens, nicht nur bei Christen. Wir können sagen, dass wir die Wahrheit kennen, aber nie, dass wir die, also wir wissen, wo sie liegt sozusagen, aber nie, wir haben sie in der Tasche. Also ich kenne Berlin. Ja, ich war schon mal da, 3-4 Mal oder so. Kenne mich an ein paar Ecken aus, kann mit dem Stadtplan umgehen und finde mich einigermaßen zurecht. Also kenne ich Berlin, ja, irgendwie schon, so im weitesten Sinne. Oder Hannover kenne ich ein bisschen besser, oder Marburg. Kenne ich jede Ecke und jeden Stein und jeden Strauch in Marburg? Jede Felsritze? Nein. Selbst in Marburg dauert das länger als 9 Jahre, jede Ecke kennenzulernen. Ja, also ich weiß, wo das liegt. Ich finde mich ungefähr zurecht. Aber das heißt nicht, dass ich es in der Tasche habe. Und dass ich irgendwie sagen könnte, das ist meine Stadt, wo ich jeden Stein kenne. In irgendeiner stolzen Haltung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so da rangehen und dann hören, was Jesus sagt. Und da darf man gerne dann auch vergleichen, was andere sagen. Also Buddha sagt, ich bin wie ein Floß, das ein Mann über eine Steppe trägt. Und er kommt an einen Fluss, setzt mit Hilfe dieses Flosses über den Fluss und dann lässt er das Fluss, dann lässt er das Floß benutzt liegen und geht allein weiter. Ja, dann braucht das nicht mehr. Er ist ja über den Fluss gekommen. In der Schahada, im muslimischen Glaubensbekenntnis, wird Mohammed bekannt als der Gesandte Gottes, aber eben als ein Bote, der eine Botschaft bringt. Fertig. Wenn er sie abgeliefert hat, dann hat er eigentlich keine Rolle mehr. Er ist nicht Gegenstand, er ist Gegenstand dieses Glaubensbekenntnisses, aber nicht Objekt des Glaubens. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch den Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist eine steile Aussage, die ich nicht beweisen kann und ich versuche es auch gar nicht erst. Aber letztlich macht jeder steile Aussagen. Ich kann auch nicht die Wahrheit, man kann auch nicht die Wahrheit des Korans beweisen oder die Ausschließlichkeit eines naturalistischen Weltbildes, also wo nur die Naturwissenschaft gilt. Nur von dem her, was wir von Jesus wissen dürfen, gibt es nichts, was mich annehmen lässt, dass er ein Scharlatan war oder ein größenwahnsinniger Verrückter. Und das, was er gesagt, was er getan hat, und die Evangelien, die wir als Quellen haben, sind sehr zuverlässige Quellen, dann können wir auch nicht mehr sagen, er war ein großer Weisheitslehrer oder ein Prophet, der ein paar gute Botschaften gesagt hat. Ein Weisheitslehrer sagt nicht, wer mich sieht, der sieht Gott. Ja? Aber mit diesem Anspruch tritt Jesus auf und wir glauben, dass er nicht tot geblieben ist, dass er heute lebt und dass er heute hier ist. Und er lädt uns ein, ihn kennenzulernen, uns aufzumachen zu ihm, Schritte des Vertrauens zu gehen. Wie gesagt, man kann so und so lange sich mit den Argumenten beschäftigen und ich mache dir Mut, das zu tun. Und irgendwann streckt er die Hand aus und lädt uns ein, einen Schritt zu gehen. Und das kann ein unterschiedlicher Schritt sein, je nachdem, wo jeder steht. Das kann die Ermutigung sein, ich halte fest an dem, was Jesus sagt. Und es ist nicht, es ist auch plausibel, es ist nachvollziehbar und ich glaube es. Und das kann ein erster Schritt sein, zu Jesus zu sagen, ja, ich will dir glauben. Ich war bisher distanziert, ich habe vielleicht mich damit mit dir beschäftigt, mit Gedanken über dich, aber jetzt will ich wirklich in diese Beziehung mit dir eintreten, will dein Kind werden. Und das kann heute geschehen, in einem einfachen Gebet. Und wir geben gern auch Hilfestellung. Oder es kann erstmal die Entscheidung sein, ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr über Jesus hören. Und dann will ich dir Mut machen, anzufangen, im Neuen Testament zu lesen. Wenn du keins hast, schenke ich dir eins. Komm nachher zu mir. Und ich möchte ganz herzlich einladen, nicht einfach, weil das jetzt die Werbung ist, sondern weil es wirklich genau dabei hilft, bei diesem Glaubensgrundkurs dabei zu sein. Ihr habt die Einladung auf euren Sitzen gefunden oder nicht gefunden und euch draufgesetzt, dann liegen sie da noch. Am nächsten Donnerstag starten wir hier. An 10 Abenden haben wir einfach Zeit, über den Glauben zu reden, über das, was Jesus gesagt hat, wer er ist, wer Gott ist. Und man kann auch erstmal den ersten Abend oder die ersten 2 Abende nur kommen und sich das angucken und dann entscheiden, ob man weiter dabei ist. Aber ich möchte ganz herzlich dazu einladen, dabei zu sein. Und man kann sagen, ja, ich möchte einfach nochmal nachfragen. Ich habe eben schon gesagt, wir haben gleich hier Gelegenheit, Kaffee zu trinken und ein bisschen körperlich zu stärken und dabei gerne zu diskutieren, fragenlos zu werden oder was du sonst auf dem Herzen hast. Aber wir haben vorhin dieses gehört, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und wenn es nicht nur ein paar interessante Gedanken waren für dich, sondern du merkst, da klopft jemand, da ist irgendwas an deinem Herzen los, dann möchte ich dir Mut machen, da dran zu bleiben und nicht einfach das wieder ins Regal zu legen. Ein Wort von Jesus zum Schluss. Und das ist eine Zumutung, und es ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine fantastische Einladung. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du sagst, du zeigst uns den Vater. Wir danken dir für das Leben, was du gelebt hast auf der Erde, in dem du die Liebe Gottes und auch die Klarheit Gottes, die Wahrheit Gottes gezeigt hast. Und wir danken dir auch für dein Sterben am Kreuz. Du uns sagst, wie sehr du uns liebst, dass du dich für uns selbst hingibst. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du heute lebst, um uns zu begegnen. Und Herr, du kennst jeden Einzelnen hier. Du weißt, wer Ermutigung braucht. Du weißt, wer die Herausforderung braucht. Du weißt, wer sich dieser Zumutung stellen muss, dass du sagst, ich bin es. Ich gebe nicht ein paar Tipps, sondern ja, ich will dein ganzes Leben bestimmen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier in der Hand nimmst und ihn die nächsten Schritte führst, die gut sind für ihn, die wichtig sind. Und ich bete auch, dass wir in unserem Umfeld, da wo wir Menschen begegnen, die ganz unterschiedliche Überzeugungen haben, die ganz unterschiedlich glauben, dass wir Boten des Friedens sind. Dass wir nicht Zank und Streit säen, sondern dass wir deinen Frieden bringen. Amen.